Anton Bruckner. Anton Bruckner Blickwinkel anlässlich der Oberösterreichischen Kulturexpo zu seinem 200. Geburtstag im Jahr 2024. Herzlich willkommen zum Bruckner Podcast 2024. Wir feiern auch in diesem Format den Jahresregenten Anton Bruckner. Wir hören in unseren Podcast-Folgen in einige Highlights dieses Jahres hinein und sprechen außerdem auch mit den Personen, die dieses Jahr ermöglichen oder maßgeblich mitgestalten. Und in dieser Folge, freue ich mich ganz besonders, machen wir nämlich gleich beides. Ich habe nämlich zwei Gäste hier. Einerseits einen der großen Ermöglicher, den künstlerischen Leiter der Kulturexpo 2024, Norbert Travöger. Und andererseits eine, die für gleich 11 Highlights in diesem Bruckner Jahr verantwortlich ist, Ina Regen. Sie kuratiert die Veranstaltungsserie Next Bruckner im Linzer Posthof. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Mein Name ist Ortrun Schandl. Ich freue mich sehr, mit euch und mit diesen tollen Gästen hier heute sitzen zu dürfen. Um diesen Next Bruckner, so heißt ja diese Veranstaltungsserie von Ina Regen, um den geht es heute in dieser Podcast-Folge. Diese Serie geht ja der Frage nach, wer denn theoretisch oder ganz praktisch, vielleicht auch real, dieser nächste Bruckner sein könnte. Also ein aktueller Bruckner, der vielleicht auch in diesem Jahrhundert, in unserem Jahrhundert aus der Provinz kommt, von dort aus musikalische Grenzen sprengt, innovativ ist, improvisiert. Und Kuratorin Ina Regen, das ist ja auch nicht alles, weil Next Bruckner hat dann noch eine zusätzliche Dimension.
Ganz genau. Also wir wissen ja leider, dass die Geschichte speziell weibliche Kunst oder weibliches Wissen zunächst gar nicht so gut ermöglicht hat. Und wenn es das dann gegeben hat, hat es das nicht in die Geschichtsschreibung geschafft oder zumindest weit nicht in der Dimension, wie es männliches Schaffen geschafft hat. Und dementsprechend habe ich mir heute die Frage gestellt, wird das in 200 Jahren auch noch so sein, wenn wir in 200 Jahren Next Bruckner feiern? Kann das auch eine Frau sein? Und ich habe dementsprechend quasi diese Serie jeden Monat eine Künstlerin aus Österreich ausgewählt, die einerseits einen biografischen Anknüpfungspunkt an Bruckners Leben hat und andererseits aber meinem Gefühl nach, und ja, es ist nur Gefühl, durchaus das Zeug dazu hätte, in 200 Jahren noch Geschichte zu schreiben. Und genau, auf dieser Hypothese, könnte Next Bruckner auch eine Frau sein, fußt diese Serie.
Es geht ja auch darum, es gibt ja, glaube ich, viele von diesen Musikerinnen, die du eingeladen hast, die das spielen, die sind ja auch vom Land und erobern vom Land aus sozusagen die Musikwelt aus dem Salzburgischen, glaube ich, aus dem Waldviertel, woher auch immer.
Und vice versa, also es gibt auch einige, die aus der Stadt dann das Land erobern wollen.
Was ist denn eigentlich schwieriger, wenn man das so betrachtet?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist sowieso immer schwierig, das Publikum zur eigenen Kunst zu finden und die zu erreichen. Möglicherweise von der Stadt aufs Land tatsächlich nur ein bisschen komplexer.
Mhm. Hast du das auch so empfunden eigentlich in deiner musikalischen Karriere? Na gut, du kommst vom Land, du hast es ja umgekehrt gemacht.
Ich wollte gerade sagen, also ich bin im Hausruckviertel geboren, lebe jetzt mittlerweile seit 15 Jahren in Wien. Und mein Herziehen nach Wien hat schon auch damit zu tun gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, entweder man ist da in Wien, dann ist man auch relevant für die Branche. Aber vom Land aus mache ich die Erfahrung oder ist auch das, was sie viele Menschen, die das gleiche Schicksal wie ich beobachtet haben, dass es wesentlich schwieriger ist. Also für die Popmusikszene ist Wien trotzdem nach wie vor ein Hotspot, auch wenn Graz und Linz sehr, sehr gut und innovativ aufholen. Aber ab einem gewissen Karrierepunkt, gemessen daran, wie klein Österreich ist, kommt man früher oder später an Wien nicht vorbei.
Mhm. Ich glaube, das war sogar selbst für Bruckner so, weil 1868 letztlich kommt er nach Wien.
Richtig, ja.
Und bleibt aber immer der vom Land, weil er ist natürlich total sozialisiert und vielleicht ist das auch dieser Schutzraum, dieses ländliche, wohl wissend, dass er sagen, diese metropolitane Gelenkigkeit einer urbanen Existenz gar nicht an sich hat. Mhm. Er spricht weiter oberösterreichisch wie wir.
Genau.
Er hat sozusagen seine zu weiten Röcke an, die Berufskleidung eines Organisten ist, der sozusagen, der sich rieren muss.
Die zu kurzen Hosen.
Genau, die Hochwasserhosen. Aber es war schon die Notwendigkeit für seine musikalische Entwicklung, sich sozusagen auch dem Brennpunkt der Musikstadt im Speziellen nach Wien zu stellen. Mhm. Man ist überhaupt auch in Wien studiert und habe sehr lange hier gelebt. Und natürlich ist Wien eine Stadt sozusagen und speziell wahrscheinlich Wien in Sachen Musik oder in, ganz egal, ob jetzt Klassik oder Pop, es ist ja einfach die Metropole in Österreich, wo die Fäden zusammenlaufen, wo vieles auch kulminiert, wo das Netzwerk enger ist und wo es wahrscheinlich sozusagen in Goldspruch oder in Schollerbach, von wo ich komme,
bin ich auch rum,
ja, genau. ein bisschen schwieriger ist, auch in diesen Zeiten, wo man virtueller vernetzt ist, weil man muss ja auch treffen, man muss richtig, wo präsent sein.
Ja.
Insofern, aber ich glaube, dieses vom Land kommen hat schon was, auch in unseren Tagen. Ich glaube, wir wachsen, sind einfach anders aufgewachsen. Es ist jetzt wahrscheinlich in den 70er oder 80er Jahren nur mehr was anderes, als wie jetzt in den 20er Jahren.
Ja.
Aber dieses in Ruhe gelassen werden und vielleicht auch in Ruhe seine Leidenschaften finden können, war natürlich im 19. Jahrhundert nur mehr ganz anders. Ich meine, da war ja der Tod, wenn ich gerade an Bruckner denke, wie ein Geschwister, der frühe Tod seines Vaters, immer völlig andere, andere Themen gehabt. Aber doch denke ich mir manchmal, sozusagen, wenn ich auch wieder am Land, wenn ich in Einsfelden, das halt auch völlig anders ausschaut, vor dem Vorhof stehe, das war ein Blick in die Landschaft. Heute ist es nicht mehr so, heute haben wir die Westautobahn.
Ja.
Und dort ist er aufgewachsen. Und dann hat er die Orgel gehabt, wo er experimentiert hat. Und ich glaube, es hat alles seine Qualitäten und Notwendigkeiten auch im Sinne einer beruflichen Existenz.
Ja.
Ganz sicher muss man mal in die Stadt und sich der Konkurrenz ausliefern, die am Land natürlich
richtig,
nicht gegeben ist.
Absolut, ja.
Aber so ein inspiratives, wie sagt man da, inspiratorisches Rüstzeug jetzt, wenn du sagst, er hat die Weite gehabt, er hat ihn ins Land schauen können oder zum Beispiel die Margot Nazal hat das in der vorigen Podcast-Folge gesagt. Ich meine, er ist natürlich in Kontakt mit Jagdhörnern gekommen, deswegen hat er sie einbauen können.
Mhm.
Oder halt so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, vielleicht auch, ist am Land auch für euch irgendwie auch mehr Freiheit, sich zu entfalten gewesen? Oder ist das so quasi das zum Teil halt als Rüstzeug, als Nährboden, aber dann die große Freiheit aus künstlerischer Sicht ist dann nur Wien?
Ich hätte eigentlich das Gefühl, also ich glaube schon, dass Kreativität als Nährboden stille Ruhe oder nenne es sogar Langeweile braucht. Also das würde ich, glaube ich, für mich so ein bisschen zusammenfassen. Der Umstand, dass dort, wo ich aufgewachsen bin, in meinen Teenagerjahren, wo man eben anfängt, dass man sich selbst zum Ausdruck bringt, sei es jetzt in der Mode oder mit dem Musikgeschmack, den man für sich selbst entwickelt. Dadurch, dass das Angebot einfach in einem 1800-Personen-Dorf, in dem ich damals aufgewachsen bin, einfach nicht so groß war, sitzt halt viel daheim und also nicht einmal überlegst, sondern irgendwann ist der Fad und dann willst du dir irgendwas machen. Und bei mir war es halt zum Glück so, dass meine große Schwester ein Klavier gehabt hat und wir generell eine sehr musikalische, wenn auch überhaupt nicht in dem Sinn musikaffine oder gar karrieretechnisch da ausgerichtete Familie waren, aber Musik war irgendwie da und das war ein mögliches Spielzeug und als solches habe ich es auch erlebt. Gleichzeitig finde ich schon, oder im Vergleich zu jetzt, die Diversität an Lebenskonzepten und vielleicht auch an Horizonten, denen man in Wien und in einer Großstadt von über 2 Millionen Menschen tagtäglich ausgesetzt ist, macht schon was mit dem Gedankenhorizont.
Mhm.
Und den finde ich für Kreativität genauso wichtig. Also ja, zum Schöpfen braucht es die Ruhe, aber zu was habe ich denn überhaupt zum Sagen, braucht es schon auch den Input und irgendwie auch die Spannung, die entsteht, wenn so viele verschiedene Lebensrealitäten im Alltag konform gehen müssen, damit eine Gesellschaft funktioniert.
Also das Stichwort Langeweile spricht mehr als einmal. Ich glaube, das ist ein ziemlich springender Punkt.
Mhm.
Zum einen ist es das Glück, seiner Leidenschaft da irgendwie über den Weg zu laufen.
Mhm.
Das ist nicht selbstverständlich.
Ne?
Wenn Musik da ist,
ich
meine, ich komme aus einer Musikerfamilie, da ist das vielleicht nur mehr ein bisschen dringlicher gewesen.
Mhm.
Aber das ist das eine, diese Leidenschaft da zu entdecken, ist auch ein Privileg.
Richtig,
muss man ganz, also wir haben nicht alle die gleichen Chancen.
Ja.
Und da bin ich auch sozusagen gerade wahnsinnig froh über deine Reihe, sozusagen diesen weiblichen Aspekt, der natürlich in der Musikgeschichtsschreibung, und es ist bis heute ein Thema, wir brauchen uns auch nichts vormachen, sozusagen, wenn sich da stark was ändert, aber schauen wir mal in die Führungsebenen ein, wir sind in einem sehr patriarchalen System.
Ja.
Und es ist sehr wichtig und irgendwie finde ich das auch, weil dieses Bruckner ist jetzt, ist ja kein Gedenker, sondern es geht immer um jetzt, wie Musik geht es ja immer um jetzt.
Richtig.
Und damit auch mit der Person, das ist eine oberösterreichische Biografie eines nicht einmal Wunderkind, sondern als ewig Lernenden, sich zum Ausbruch, seiner Leidenschaft bei allen Krisen folgenden Menschen. Die Ermunterung sozusagen, die Möglichkeit, die Leidenschaft zu finden, die Ermunterung, dran zu bleiben, bis zum Umfallen, sich auszubilden, Krisen durchzustehen, ist, glaube ich, schon, wo uns der Bruckner irgendwie, und auch zu schauen im Jetzt, dass wir einfach auch schauen müssen, dass weibliches Musik schaffen, endlich in die Musikgeschichtsschreibung eingeht.
Ja.
Ja, da kann er nur, ja. Ich denke mal, der Bach hat 20 Kinder gehabt, die Bach-Söhne kennen wir alle, das ist nur ein bisschen früher wie im 17. Jahrhundert. Aber es ist doch sicher nicht wahr gewesen, dass die Töchter weniger begabter gewesen sind, vielleicht sogar begabt, aber das war einfach nicht angesagt.
Ja.
Und es ist wirklich Zeit, 2024, da endlich was zu ändern, und wir haben noch viel Arbeit.
Also, beziehungsweise eben, also wir wissen es von Mozart, wiederum 100 Jahre früher oder knapp 100 Jahre früher, seine große Schwester Nannerl war ja mit ihm gemeinsam auf diesen Europatouren, würde man heute sagen, durch die Adelshäuser Europas. Nur in dem Alter, wo sie ins heiratsfähige Alter kam, hat halt dann der Papa gesagt, na, das machen wir jetzt nicht mehr, du bleibst jetzt daheim, weil das schickt sich nicht für eine Frau. Wohlgemerkt, mit 14 wurde der dann eigentlich ihr Potenzial abgesprochen. Wir wissen bis heute nicht, wäre sie talentierter gewesen als der kleine Bruder oder genauso oder wie auch immer, aber wir wissen schon, dass die Rollenbilder, die es damals gab und zum Teil die bis heute uns begleiten, dass die weibliches Schaffen, speziell in der Öffentlichkeit, wahnsinnig erschwert haben. Also es gibt mittlerweile zum Glück viele Frauen, die genau diese Spurensuche, und es ist fast eine detektivische Spurensuche, weil sie vielleicht Wissenschaftler oder Geschichtsschreiber nicht einmal der Rede wert gefunden hätten, überhaupt weibliches Schaffen zu dokumentieren. Also wir haben da viel mehr Lücken, aber zum Glück wird es jetzt so langsam detektivisch aufgearbeitet, und ich freue mich sehr oder ich hoffe sehr, dass da noch viel Wissen und auch vielleicht eben, dass man dann schaut, ist alles, was Bach veröffentlicht hat, auch wirklich Bachs Arbeit?
Ja.
Weil ganz oft war es ja so...
Mariana Bach.
Ja, ganz oft war es ja so, dass die Reinschriften der Noten dann von Frauen gemacht wurden, weil das ja Sekretärinnen hocken. Und wir wissen aber nicht, hat sie es dann auch korrigiert? Also war das auch eine redaktionelle Arbeit oder war es wirklich nur eine Reinschrift?
Sehr spannend. Ja.
Und obendrein gibt es in der Musikgeschichte ja trotzdem wahnsinnig interessante Komponistinnen, Musikerinnen, von denen wir nichts mehr wissen, weil also diese männliche Geschichtsschreibung einfach immer die Männer im Vordergrund hat lassen. Der Arno Lücker hat jetzt ein bemerkenswertes Buchtipp über Komponistinnen in den letzten Jahrhunderten, dass wirklich, da sind einfach Musiken und Menschen und Schöpferinnen zu entdecken, das glaubt man gar nicht.
Dann würde ich gerne auch einen Buchtipp einfädeln. Ich weiß zwar leider die Autorin nicht, aber es heißt Die beklauten Frauen. Mhm. Und da geht es genau um diese, also um die Musen, unter Anführungszeichen, ganz dicke, laute, fragwürdige Anführungszeichen von Picasso oder eben von den diversen Musikern, wo die Geschichtsschreibung vielleicht ein bisschen gerade gerückt wird. Also große Empfehlung.
Mhm. Muss ich mir dann unbedingt durchlesen. Und du bist ja jetzt in unserer Zeit einfach auch eine Botschafterin für die weibliche Musikszene, kann man ja eigentlich sagen, auch mit diesem Next Bruckner. Es ist ja wieder der Klassiker, alle diese Musikerinnen, die du da featurest in dieser Serie, sind ja für sich eigentlich sehr erfolgreich, aber wenn man jetzt so die Mainstream-Pop-Szene anhört,
sind die kleinen Fische.
Ja, genau, sind es die kleinen Fische. Man hört sie zwar immer wieder, keine Ahnung, haben tolle Airtime, keine Ahnung, auf allen Sendern, weil sie kompatibel irgendwie sind mit allen Musikstilen, aber man hört sie vielleicht nicht so sehr wie andere, die lauter musizieren oder wie auch immer. Aber wie bist du denn eigentlich zu diesen 11 oder 10 plus du natürlich in Kombi mit ihnen gekommen?
Viele von denen kenne ich quasi schon mein ganzes Leben, oder also nicht mein ganzes Leben, aber mein musikalisches Leben. Also es sind sowohl Studienkolleginnen von mir dabei oder Wegbegleiterinnen von, weiß ich nicht, die mit mir gemeinsam die Background-Sängerin von Conchita Wurst, die natürlich auch ihr eigenes Künstlerinnenprojekt hat, ist mit dabei. Zum Teil auch meine Heldinnen, auf die ich irgendwie schon immer geschielt habe und mir gedacht habe, wow, wenn ich die Arme kennenlernen konnte, denen Arme die Hand schütteln und sagen, wie großartig ich sie finde. Also es ist wirklich querbeet bis hin zu Künstlerinnen, die mehr oder weniger dann durch diese Serie oder in Wahrheit Ich mache ja auch seit 2020 alle zwei Jahre im Wiener Konzerthaus eine Veranstaltung am Weltfrauentag, die heißt Sie, ungewöhnlich, selbstverständlich. Und da habe ich schon so ein bisschen vorkuratieren gelernt, glaube ich. Und insofern ist Next Bruckner vielleicht auch ein kleines Best-of von den Künstlerinnen, die ich dort in die Sichtbarkeit geholt habe, weil eben deine Beobachtung teile ich auch, dass obwohl es, also es ist, ich glaube, dieses Märchen von wegen, es wäre eine Frage der Qualität oder gar des Talents, das müssen wir aufhören, uns zu erzählen, weil das stimmt einfach nicht. Und danke, Norbert, dass du heftig mit dem Kopf schüttelst. Es ist quasi, glaube ich, wirklich eher ein strukturelles Problem und ein Verstärkungsproblem. Und dass die Entscheidungsträger der letzten Jahrzehnte eben, kann man genauso sagen, es sind alles Männer und ich kann das auch total spüren, dass Männer vielleicht andere Lebensrealitäten haben beziehungsweise auch andere Themen als erzählenswert empfinden und dass dementsprechend weibliche Themen, also weibliche Inhalte, aber vielleicht auch weibliche Kunst dort einfach als weniger relevant eingeschätzt wird oder vielleicht tatsächlich als weniger inhaltlich zielgruppentauglich. Also das ist zumindest da was, und wir reden tatsächlich von 2024 oder eben ich bin in der Öffentlichkeit seit 2017. Was mir auch öfter begegnet ist in der Einschätzung meiner Musik und meiner Themen, ja, aber das ist irgendwie so melancholisch traurig oder wen interessiert denn das, wen berührt denn das so. Also diese Vorurteile gab es sehr oft. Dann muss man halt wiederum sagen, mein Zielpublikum und eben Instagram-Insights machen das möglich, dass ich das einschätzen kann. Mein Publikum ist für zu 70-80% weiblich und die interessiert das sehr wohl. Nur wenn die Entscheidungsträger, die darüber, also wie so ein Gladiator-Daumen, wenn die sagen, na, das interessiert uns aber nicht, wenn das alles Männer sind, dann entsteht da ein Spalt, in den ganz schön viel Kunst und Wissen und Narrative hineinfallen, leider.
Das ist ein ganz springender Punkt, weil es ist ja immer dieses Argument, es zählt nur Qualität und Qualifikation und das wird sich durchsetzen. Das stimmt so, aber einfach nicht, weil wir in einem patriarchalen Entscheidungssystem sind. Ja. Und das kann ich auch aus eigener Kuratorenerfahrung im Kepler-Salon, wo ich hunderte Abende dann kuratiert habe, um Frauen vor weibliche Vortragende zu generieren, ist allein in der Herangehensweise anderes Prozedere, nur das habe ich gelernt. Sozusagen. Mir war immer wichtig, dass das Programm sehr ausgeglichen ein Mann sagt viel schneller mal, ja, komm ich, was gibt's, über was werde ich sprechen? Ja. Und Frauen fragen einfach mehr nach. Mhm. Und dieses Nachfragen wird dann sozusagen auf der Männerseite relativ schnell als Zaudern ausgelegt. Mhm. Ah, die weiß nicht, was sie will. Mhm. Aber es ist meistens einfach ein tiefer Gehen, genauer zu wissen, um was da geht.
Plus vielleicht auch eine Risikoabschätzung, dass wenn Frauen das Wort erheben, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dann werden die Inhalte, für die wir uns stark oder laut machen, das wird viel, viel kritischer überprüft oder nicht so gerne angenommen. Also wenn Frauen laut sind, gibt es gleich mal viel mehr Widerstände, weil wir das viel weniger gewöhnt sind. Und dementsprechend, wenn du als Frau nicht das Gefühl hast, ja, das ist meine Expertise, das ist meine Schneise, da passe ich ein, die Risikoabwägung, was das dann im Umlauf bis hin zu einem Shitstorm mit dir macht, das muss man sich gut überlegen, weil es einfach möglicherweise wahnsinnig anstrengend bis berufsschädigend werden könnte. Und ja, das ist halt auch ein Privileg, dass das Patriarchat einem Geschlecht mehr gibt und dem anderen, das muss es sich erst langsam und über hoffentlich nicht mehr zu viele Generationen erkämpfen.
Absolut. Ich habe einmal gesagt bekommen, du kannst eh protestieren, aber leise.
Ja, aber bitte sei lieb dabei.
Genau, ja. Und schön.
Ja, genau.
Ja, irre. Ein anderer Aspekt ist mir auch noch aufgefallen, zum Teil bei den Künstlerinnen ist das auch so ein Austriakum sozusagen. Am Beispiel von Lilith, die in den USA ja erfolgreich ist oder bei einem Plattenlabel unter Vertrag ist, Single of the Week bei iTunes war und auf österreichischer Seite dann irgendwie ja so ein bisschen Airtime vielleicht hat. Und das kommt mir aber manchmal bei klassischen Musikern auch so vor, dass du, oder auch vielleicht auch bei Sportlern, ich habe keine Ahnung, dass du zuerst einmal im Ausland quasi erfolgreich sein muss, damit dich in Österreich irgendwer mitkriegt. Ja. Siehst du das auch so?
Naja, wie Falco schon gesagt hat, muss ich denn sterben, um zu leben? Und in Wahrheit, ich glaube, selbst bei Mozart war es so, oder? Also mein spärliches Musikgeschichte-Wissen, Norbert, vielleicht kannst du dann mehr dazu sagen, soweit ich mich erinnere, ist Mozart quasi verarmt verstorben und in einem armen Grab beerdigt worden, weil er zu Lebzeiten weit nicht der Superstar war, als den wir ihn heute immer noch vergöttern und eigentlich weltweit vergöttern. Also ja, ich befürchte schon, dass es leider in der österreichischen Kultur oder in der österreichischen Gesellschaft, ich weiß es nicht, ob es eine Respektsfrage ist oder eine Neidfrage oder also dass die Wertschätzung für Kultur als einen wesentlichen Kommunikationsfaktor in der Gesellschaft. Ich glaube, da gibt's noch Wertschätzungsaufholbedarf.
Es ist so ein Selbstverständnis, glaube ich, dass man in Österreich sozusagen der Kultur einfach pflegt, das Ornament. Und das ist eh da. Und man hat ja in der Pandemie schnell irgendwie auch sehr stark gemerkt, wie schnell der Impuls ist, sozusagen Spielplätze und alles, was sozusagen anscheinend Lebensverzierung ist, wegzusperren, weil das brauchen. Jetzt wird's ernst. Und dass Kultur und Kunst Ernstfall ist, uns Menschen zusammenbringt, Themen aufgreift, die gesellschaftsrelevant sind, ist ja immer auch politische Dimension.
Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz springender Punkt. Und über den wir auch mehr reden müssen und uns einbringen müssen und sagen, hey, passt auf, wir sind nicht irgendwie zur Gaudi da.
Ja.
Und nur, dass wir mal einen schönen Abend verbringen, weil wir bringen Menschen zusammen. Allein das finde ich mittlerweile unglaublich wichtig in dieser taumelnden Welt, wo sozusagen, wir leben ja sowieso in einem Logenplatz des Weltgeschehens.
Ja.
Aber dass wir sozusagen Räume schaffen können, wo Menschen ohne irgendeinen Zweck oder irgendein kalkuliertes Ziel zusammenkommen, um gemeinsam Musik zu spielen, zu hören.
Allein sich diesen, selbst zu spüren, ja, auch dabei. Ja.
Solidarischer Akt, sozusagen, ja, erhoben zu sein, irritiert zu sein, erfreut zu sein, alles, was man, was an Facetten des menschlichen Daseins und das im Miteinander, im Du. Und du hast die Diversität vorher auch schon angesprochen, sozusagen auch unsere diverse Gesellschaft irgendwie auch kennenzulernen. Und sobald wir uns in die Augen zu schauen und hören, ist ja sowieso alles menschlicher.
Richtig,
das ist sozusagen, die Gräben sind sozusagen, weil das fern ist, der kehrt nicht her. Und ich glaube, da ist natürlich Österreich in so einem, dieses implodierte Kaiserreich, das ist wirklich einmal auch nur mehr ein eigenes Thema. Der deutsche Markt an sich ist schon mal größer. Wenn du der Vollkost hast, du gleich mal im
Zehnfache.
Das ist einfach anders. Und wir sind schon ein bisschen so, diese Monarchie und dieses katholisch-sinnliche, was ja auch durchaus zu schätzen ist, in gewissen Facetten, macht aber auch sozusagen dieses Gehorsam, Hörigkeit, sozusagen, was sehr in der DNA dieser österreichischen Gesellschaft steckt.
Ja.
Und das verstärkt natürlich das männliche Moment.
Voll.
Wir haben einfach einen Kaiser gehabt, die Sissi war ja wieder sozusagen die Verzierung und die.
Und im Hintergrund aber möglicherweise mächtiger, als man es wissen.
Genau. Aber eben im Hintergrund.
Ja,
und
ich
glaube, das ist ein komplexes Thema, aber dem sollen wir uns ja stellen. Und zudem ist ja so Kultur und Kunst da, das zu thematisieren und auch zu benennen und auch darüber zu reden.
Und auch Gespräche wie dieses. Ich wollte gerade sagen, und ich glaube, du hast vorher was Wesentliches angesprochen. Natürlich ist es leider, aber hoffentlich in Zukunft für mehr Menschen möglich, die eigene Leidenschaft, dieses Privileg auch anzunehmen und zu entwickeln. Und vielleicht, also das ist etwas, was mir dann manchmal früher begegnet ist, jetzt ehrlicherweise, wo ich öffentlich erfolgreich bin, zum Glück weniger, aber so in die Richtung, ja, aber du machst ja das gern. Und dementsprechend...
Das habe ich auch schon gehört.
Das muss ja reichen. Ich meine, eben, es gibt Leute, die haben einen richtigen Beruf. So.
Ja, genau.
Und ich kann schon verstehen, wo das herkommt, weil man halt Teil unseres Berufs ist halt auch das Mysterium und Teil dieser Mythos muss ja irgendwie gepflegt werden und man weiß halt dann nicht, wie viel Arbeit hinter einer Komposition steckt, wie viele Überlegungen und Gedanken hinter einer Liedzeile stecken. Man weiß nicht, wie viele Jahre es gebraucht hat, über gewisse Lebenserfahrungen, die so zu komprimieren, weil Kunst ist ja komprimierte Erfahrung oder Lebensenergie, wie viel Vorarbeit da notwendig war, damit eben ein gewisses Stück Musik, und das ist dann in meiner Kultur, also in meiner Branche, sind es dann 3 bis 4 Minuten, was das für Destillat ist und was da eigentlich davor an Arbeit notwendig war, bis hin zu, wie groß dann ein Touring-Tross ist. Natürlich steht ich in der Regen auf einem Konzertticket, aber wenn ich tour, sind mit mir 12 bis 15 Menschen unterwegs und 30 Menschen im Backoffice, die das irgendwie organisieren. Das sieht Person XY natürlich nicht und dementsprechend entsteht da vielleicht da einfach so ein Spagat aus, die sehen 2 bis 3 Stunden das Konzert und das ist der Arbeitstag und das ist ja lächerlich, das sehe ich auch so im Vergleich zu dem, was ein Mensch am Bau oder in einem Büro oder vielleicht Lehrer, ich weiß es nicht, also wenn wir dort zu vergleichen anfangen, was an Realität wir sehen und was es tatsächlich ist, aus dem entsteht vielleicht auch so ein Kulturclash.
Vielleicht ist es auch ein bisschen so die Sehnsucht, dass du sagst, dass jemand einfach zum Spaß an der Gaude machen kann, weil er inspiriert ist, wenn er ein Künstler ist, weil wenn ich in meinem 9-to-5-Job bin und uninspiriert oder unzufrieden oder was auch immer, dann möchte ich mich vielleicht auch an solche Traumbilder halten, dass die das quasi jenseits von irgendwelchen niederen finanziellen Bedürfnissen machen können, so irgendwie in die Richtung. Also vielleicht ist es nicht nur der Neid, du machst das eh gern, sondern vielleicht ist es auch der Wunsch nach dieser Traumwelt. Unter Anführungszeichen.
Die aber keine Traumwelt ist, sondern einfach mit unglaublich viel Disziplin und Hingabe. Es ist dann kein 9-to-5-Job, sondern entweder du gibst dich hin und das ist sozusagen Tag und Nacht die Hingabe an das. Ja. Und du hast da was sehr Wesentliches angesprochen, nämlich das Mysterium. Mhm. Ne? Was Kunst hat ja immer ein Geheimnis an sich, ein Rätsel, ein Zauber oder wie wir das immer benennen wollen. Mhm. Und das interessiert uns ja. Mhm. Und was verbindet uns? Das ist ja das Unsichtbare.
Ja.
Wir können uns sozusagen schon an der Hand nehmen und berühren, aber was uns berührt, die Gehirnforschung sagt das, die Feuerungen in unseren Gehirnen, sobald Menschen zusammenkommen. Ja. Und ich glaube, da ist Kunst dann eine Erinnerung an das, sozusagen als Menschsein.
Ja.
Und dass vieles auch Geheimnis und nicht greifbar ist. Und ich glaube, das ist diesen Tagen, wo wieder alles oben oder unten oder rechts oder links oder arm oder reich oder schnell oder langsam oder ist wichtig, dass wir sozusagen wieder jenseits dieser Gräben, die wir anschauen müssen, Erfahrungen bringen des Zusammenkommens und vor allem jene Gruppen, die sozusagen in diesem Spiel von Haus aus nicht dieselben Startpositionen haben, Startpositionen zu kriegen, wie weibliches Musikschaffen, wie Inklusion. Ja. Also insofern bin ich auch sehr glücklich, dass man im Bruckner ja einen sehr großen Bogen, dass das inklusive, dass sozusagen ein alter Mann, ein alter Weißer, ein glatzköpfiger Mann uns 2024 Anlass seines Geburtstags triggert, im Jetzt uns triggert. Natürlich, Musik findet sowieso immer im Jetzt statt und da mache ich auch keinen Unterschied, ob das Pop oder Klassik, es berührt uns, es bringt uns zusammen. Das ist ja alles lächerlich, das sind ja alles nur Schubladisierungen.
Diese Genre-Schubladen, absolut.
Da kann man ja nur, ob jetzt 3 Minuten oder 90 Minuten, das ist alles eigentlich, entweder wir sind berührt, ergriffen, irritiert oder was, das ist ja das Zentrale.
Ja, entweder wir spüren es oder wir spüren es nicht. Eben. Und selbst wenn wir es nicht, also irgendwas spüren wir immer und das ist wichtig.
Genau, und das Spüren ist, und ich glaube, das ist das große. Und darüber hinaus zu schauen, wer kommt da nicht sozusagen den Tisch des Spürens vor.
Ja, richtig.
Das ist sozusagen,
was sind die blinden Flecken?
Was sind das, wo wir einfach sagen, Inklusion, die sollen ihre Sachen machen, aber nicht im Hauptprogramm.
Ja.
Genauso. Und da ist uns da schon einiges auch irgendwie, und dann sieht man große künstlerische Ereignisse. Man beeinträchtigt oder normal, das haben wir ja alle irgendwie.
Ja.
Definiere mal über normal, gibt es ja gar nicht.
Gerade da bricht auch oft der Zauber für unvermittelt aus. Und das ist nicht irgendwie, mein Gott, lieb, sondern das ist mit hoher Intensität.
Ja.
Und auch dort steckt die Disziplin. Und ich glaube, das ist einfach das Thema.
Ja.
Dieses, und da muss ich einfach nur mal zum Bruckner. Bruckner Musik ist für mich keine Ich-Musik, sondern das ist Wir-Musik.
Mhm.
Das ist ein Raum, den er aufmacht, wo alles Mögliche vorkommt und wo wir alle auch. Und in dem Sinn, das ist mir vor ein paar Wochen mal aufgefallen, ist er ganz katholisch. Und das meine ich völlig unreligiös, sondern nur von der Wortwurzel her. Katholisch heißt allumfassend.
Mhm.
Und wenn wir in diesem Jahr sozusagen ein verstärktes Jahr des Allumfassenden, und wir werden immer nur viele Löcher haben, dessen bin ich mir bewusst, aber das Bemühen darum und den Blick darum und das Bewusstsein, dass es Menschen gibt, die nicht dieselben Chancen haben wie wir, das ist, glaube ich, auch eine zentrale Sache, wenn wir da Erfahrungen machen, den Bruckner auf der Spur, sondern Erfahrungen in unserer Gesellschaft im Jetzt machen, das ist, wo meine Leidenschaft auch brennt in diesem Jahr und glaube ich, wo auch doch einiges gelingt oder vieles gelingt, nur wir müssen dranbleiben und wir müssen wach bleiben.
Ja, und auch 2025 nur und weiter.
Es ist nicht am 31.12. ganz im Gegenteil.
Richtig.
Die Arbeit fängt erst an.
Ja.
Du hast es ja fast schon beantwortet, aber warum braucht es aus eurer Sicht dann ein Bruckner, ein spezielles Bruckner? Ich meine, natürlich, du sagst, du siehst es in dieser ganzheitlichen, allumfassenden Sicht. Bruckner ist sozusagen das Gefäß, das alles umfassen kann. Aber wozu braucht es denn dann überhaupt jährlich einen Jahresregenten, wie man so schön sagt, oder einen Anlass?
Ja, man tut halt gern Geburtstag feiern und der Mensch ist halt so, dass man runde Geburtstage dann nochmal feiert. Ich meine, der Grund, warum wir ihn feiern, ist ja nicht, weil er irgendein Oberösterreicher ist, sondern weil er irgendwie Weltmusik geschaffen hat, die immer nur auf der ganzen Welt gespielt, gesungen und gehört und erlebt wird. Und das sozusagen den Zauber, das haben wir wieder beim Mysterium, und das erinnert an eine ganz speziellen Art und Weise, wie es kein anderer geschaffen hat. Das, was sozusagen diese ewige Faszination, diese Ahnung von Ewigkeit, was er, und das ist egal, ob das jetzt, das wird 20, 30 auch noch sein. Also das ist ja von uns allen entkoppelt, der hat ja eh schon gewonnen. Also das bin ich ganz sicher.
Dem ist eh schon wurscht.
Ja. Ich glaube, er würde sich sehr freuen.
Ja, das glaube ich.
Ja. Aber ich glaube, der Kunst ist immer sozusagen dieses Triggermittel, dieses Bindemittel, dieses, was uns sozusagen in diesem Anstachel zusammenbringt, wach macht, erleben lässt, dass Perspektiven unterschiedlich sein können auf dasselbe Stück oder Bild oder so. Es gibt immer unterschiedliche...
Ja. Kunst ist immer ein Dialog, oder?
Genau.
Und eigentlich finde ich, entschuldige, wenn ich da jetzt hineinspringe, aber so ein Jubiläumsjahr ist ja immer ein Dialog zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Ja.
Also wir schauen zurück, was ist bewahrenswert, was haben wir immer, was haben wir damals schon in seiner Essenz begriffen, das heute immer noch wahr ist. Und was bewahren wir, das ist ja so schön, dass das in dem Wort drinnen ist, für die Zukunft. Also inwiefern ist uns die Vergangenheit Leuchtturm für das, wo wir uns als Gesellschaft und als Individuen hin orientieren wollen. Und das ist eben, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich sogar tief in unserer Biologie drinnen. Wir sind halt, wir pflanzen uns fort, wir wollen was weitergeben an die nächsten Generationen. Und wir wollen eigentlich, glaube ich, das hat nicht einmal was mit Ego zu tun, sondern wirklich was Biologistisches. Wir wollen, dass irgendwas bleibt. Das ist der Grund, warum wir uns unter anderem fortpflanzen. Und Kunst ist ja eigentlich die Fortpflanzung des Intellekts oder des Gefühls, glaube ich. Mhm. Und dass das bewahrt wird und dann in 200 Jahren noch auch als schön empfunden wird oder selbst in irritierenden Gefühlen immer noch Schönheit drinnen steckt und Wahrheit drinnen steckt. Ich glaube, das können wir an so Jubiläumsjahren sehr gut lernen. Und der Mensch braucht es auch. Wir brauchen Rituale, wir brauchen Weihnachten, wir brauchen Sommersonnenwende, wir brauchen den ersten Schulferientag. Das gibt uns Halt und Sicherheit und daran spüren wir auch die Veränderung und auch die Gute, die Richtung. Und das ist wichtig.
Und so wie du sagst, Anton Bruckner wird ja auch 2025 noch relevant sein. Das heißt, mit 2024 kannst du ja eigentlich in dieser 200-jährigen Geschichte nochmal quasi Fahrt aufnehmen und das Ganze noch mit noch mehr Energie in die nächsten Jahrzehnte schießen, sozusagen.
Ich habe einmal so diesen kühnen Satz, ein gesteigertes Bruckner-Bewusstsein ist ein gesteigertes Kulturbewusstsein.
Mhm.
Klingt ein bisschen pathetisch und salopp, aber ich glaube schon dran, sozusagen in der Beschäftigung. Und wir machen eben kein Gedenkjahr, wo wir irgendwen anbeten, sondern wir haben den ganz gehörig in seiner Biografie aufgewirbelt und mal geschaut, was stimmt denn da eigentlich? Was ist denn das mit der Musikant Gottes? Also der ja sofort fällt. Das ist sozusagen ein übles Klischee von 1924, sozusagen im vornationalen Weihrauch, Nationalgestank sozusagen, der in der Atmosphäre der Gesellschaft gegen ist, zum Ausbruch, wo er schon instrumentalisiert worden ist. Was ist denn das Thema, was ich mit den Frauen, das ist sozusagen, und vieles. Und Bruckner ist ja eine Figur, und wir sind ja alle widersprüchlich. Jeder von uns, wer anderes behauptet, und ich glaube, dass es in seiner Persönlichkeitsambivalenz und Widersprüchlichkeit, weil wir aus der Ferne das überhaupt sagen können, das ist auch eine spannende Figur, das gerade unserer Zeit ist. Du musst dich auseinandersetzen. Du kannst nicht sagen, der war so oder so, weil das Gegenteil ist. Wir kennen diesen alten Bruckner, der irgendwo herumhockt, weltabgewandt blickt. Aber der war ja auch ein flotter Schwimmer, der hat drei Bücher im Regal gehabt und war aber trotzdem aus dem Symphoniebau ein hochintellektuelles mathematisches Genie, das er freigelegt hat. Also es ist nie eindeutig und ich glaube, das ist auch eine zentrale Botschaft an heute in der Diversität. Es ist nicht eindeutig, es ist nicht das die Wahrheit, sondern es gibt viele Wahrheiten.
Und das, was heute wahr ist, ist vielleicht in drei Wochen widerlegt.
Genau.
Und dieses Spannungsfeld auszuhalten, nämlich eben Spannungsfelder berührbar und erlebbar zu machen, ist da wiederum was Musik und Kunst im Generellen kann und vielleicht auch soll und muss.
Und nur ein Wort dazu, wir müssen ein bisschen unterscheiden, das ist mir immer wichtig, die Figur Bruckner und die Musik Bruckner, dass wir die Diskussionen nicht vermischen.
Ja.
Das eine ist sozusagen das Werk, wo ich immer behaupte, das kannst du vielleicht, das entzieht sich ja zum Teil bei aller Arbeit, die man hineinsteckt, dann letztlich auch der Schöpferin ein bisschen.
Ja.
Weil die Magie kannst du nicht kalkulieren, du destillierst und du steuerst irgendwas an, was da auf einmal da ist.
Ja.
Aber du hast das auch nicht bis zum Letzten im Griff. Das
richtig.
Kann nicht sein. Das ist ein anderer Prozess sozusagen.
Und das ist ja wiederum Teil der Arbeit, dass man sich selbst aus dem Weg rammt.
Genau. Eben. Und das andere ist sozusagen die Figur, die dahinter steckt, die auch ein normales Leben führt, der sozusagen seine Probleme wie wir alle hat.
Ja.
Aber diese Leidenschaft und diese einem Thema sozusagen treu zu bleiben und dran zu bleiben und nicht gleich aufzugeben, wenn es nicht funktioniert und wenn es nicht gleich ein Erfolg ist, das finde ich schon irgendwie einen großen Moment. Aber wir müssen das immer ein bisschen trennen und nicht vermischen, weil zu wissen, ah, der war so, drum schreibt er so, das geht sich nicht aus.
Ja, vor allem, du weißt halt erst im Nachhinein, wird es ein Erfolg oder nicht.
Genau.
Also, oder? Bruckner wird bei der 7. noch nicht gewusst haben, wie es aufgenommen wird oder wie es angenommen wird. Und, und sich in dieses Vakuum zu stürzen und zwischen absolutem Scheitern und Welterfolg ist beides gleich realistisch. Den Spagat musst du mal halten wollen.
Ja, anstrengend.
Darum ist ja auch wichtig, dass es sozusagen auch mit deiner Reihe das Formate gibt, wo Sichtbarkeiten geschaffen werden. Wo Reihen, wo ein Fokus ist, wo das sozusagen in einem Kontext ist. Sozusagen, schauen wir mal hin. Und da kann man nur hoffen, dass es wieder ein Stück mehr, ein Schritt mehr im Bewusstsein ist, dass es notwendig ist, dass man genauer hinschaut.
Ja.
Und Formate machen und Schwimmbecken aufmachen, wo das stattfinden kann.
Deswegen bin ich auch dem Posthof wirklich so dankbar, dass die auf mich zugekommen sind und eben gesagt haben, wir wollen auch was machen fürs Bruckner Jahr, aber es muss halt eben was sein, was natürlich zum Posthof als Location passt. Und dass die da so offen waren und mir da dieses Konzept entwickeln haben lassen und mich da so unterstützt haben, also das ist nicht selbstverständlich. Und natürlich ist es ein mutiger Schritt, es ist viel risikoreicher, so ein Format, also auch finanziell jetzt gesehen und organisatorisch gesehen, sowas auf die Füße stellen, als eben etwas, von dem man schon im Vorhinein weiß, das ist eine Bank, das ist sicher, da kann eigentlich nichts sein. Weil natürlich ist eben etwas, das noch nicht per se in der weiten Öffentlichkeit, so wie du das eingangs schon gesagt hast, als super erfolgreich und Top 10 wahrgenommen wird. Jeder Tag hat halt nur 24 Stunden und du kannst dich für jeden Abend maximal einmal entscheiden, wie du den Abend verbringst. Und wenn dann das Angebot zum Glück wie 2024 so groß ist, dann jemanden oder eben in dem Fall den Posthof zu finden, die sagen, wir setzen da auf die Wildcard, das braucht viel Mut und auch solche Entscheidungen quasi, ich möchte jetzt mal sagen, gesellschaftspolitisch die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie wirtschaftlich vielleicht nicht sofort selbstdeckend sind. Diesen Mut braucht Kultur halt auch und da braucht es halt vielleicht auch dahinter einen politischen Willen, das möglich zu machen.
Wie läuft denn eigentlich die Serie bis jetzt? Also wie sind die, also jetzt nicht besucherzahlenmäßig, aber wie sind die Rückmeldungen? Wie nehmen Sie Besucherinnen und Besucher auf?
Also ich habe selber bis jetzt so ungefähr zur Hälfte der Veranstaltungen geschafft und meine Wahrnehmung war, dass das Publikum total wohlwollend war und neugierig. Und im Anschluss habe ich selbst bei den Veranstaltungen, wo ich nicht war, eben über Instagram dann teilweise Nachrichten bekommen, dass Personen, Künstlerinnen neu entdecken durften und dass sie eben sehr dankbar sind für dieses Format. Wie jetzt die Verkaufszahlen sind, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, aber das ist für mich auch nicht so relevant.
Nein, es geht eher nur um diese öffentliche Wahrnehmung oder eben, dass du genau das bewirkst, halt einfach auch, wozu diese Serie auch steht, dass du Kunst aus einer anderen Perspektive wahrnimmst, dass du die weibliche Sicht oder die weibliche Kunst mehr wahrnimmst sozusagen, dass man dann seinen Horizont ein bisschen erweitert.
Voll. Medial war es auf jeden Fall schön, weil wir viel Echo gekriegt haben, beziehungsweise ich dann auch eben viel Anfragen gekriegt habe, ob ich über die Serie reden kann. Und das ist natürlich schön, dass es da gewisse Verstärkereffekte bereits gibt, schön wäre, wenn die nachhaltig wären und wenn es auch wirklich eben zu einem Umdenken kommt bei den Entscheidungsträgern. Und da eben, da brauchen wir halt alle. Da brauchen wir Zeitungen, Radios, TV, Podcast-Hosts. Einfach eben zu sagen, ja stimmt, da sind wir, das ist nicht der erste Gedanke in unserem Kopf, aber es ist es wert, dass wir den zweiten, den dritten und den zehnten auch denken, damit man, weil nur so kann Veränderung stattfinden. Und ich glaube, es ist ein schöner Anfang und ich hoffe, dass es weiterhin und zunehmend quasi was algorithmisch wächst.
Hoffentlich, ja, bis 22. November haben wir ja noch die Chance auf ein paar Veranstaltungen. Eine Frage noch zu dem, dass du eben zuerst gesagt hast, wenn du das, was für mich jetzt gilt, das gilt vielleicht in 3 Wochen nimmer. Und wenn man sich jetzt das Brucknerjahr anschaut, wo auch du, Norbert, gesagt hast, du setzt dich natürlich unter Anführungszeichen zwangsläufig, ich glaube, wir setzen uns alle sehr, sehr gern mit Hand und Bruckner auseinander, auch vor allem in diesem Jahr. Das macht ja auch was mit einem Server. Also wie hat denn das eigentlich eure Sicht auf euch selbst verändert? Hat sie das? Du warst bei 300 Veranstaltungen bis jetzt, hast du gesagt, irgendwas muss da hängen geblieben sein.
Ich meine, Musik ist das Wunder meines Daseins, muss ich sagen, und Bruckner eine Sonderleidenschaft seit Jahrzehnten und hat natürlich zum einen auch fasziniert daran, das Faktum, wenn man sozusagen über einen Gegenstand oder über eine Person viel weiß, dass man jede Woche doch noch eine Menge neue Blickwinkel und Wissen erfahren kann. Das finde ich irgendwie spannend, weil wir immer glauben, es ist, und da geht es ja nur um einen Lebenslauf, natürlich in einem großen Kontext, der bis heute wirkt, wie du auch gesagt hast. Es gibt ja Institutionen in der Stadt, die so heißen, das sollte ja eine Bedeutung haben und hat ja eine Bedeutung, muss ja eine Bedeutung haben. Zum einen war sozusagen diese unglaublich, ich würde fast sagen, exzessive Veranstaltungsschar, die ich erleben durfte und darf, in allen möglichen Zusammenhängen. Und wo ich das Gefühl habe, dass sich jeder, und das ist vielleicht auch was Brucknersches, jeder, jede in seiner Art, in ihrer Art auch verausgabt. Ob Gruppen, ob Vereine, ob Gemeinden, ob Musikvereine, ob Chorverbindungen, aber nicht nur musikalische, dass man Sachen miteinander macht, vom Maislabyrinth bis zum Most, vom großen Konzert bis zum Vermittlungsprogramm, vom Crashkurs bis zu filmischen, bis zum Klangwald, bis zum quantenphysikalischen Konzertereignis, bis zum Theaterstück. Überall sind viele Menschen sozusagen irgendwie nicht in einem bequemen Modus, sondern in einem leidenschaftlichen Modus auch zueinander. Mhm. Und das sowas sozusagen, das ist der Bruckner ja nicht der Trigger. Und das finde ich das Schöne, sozusagen diese Bewegung zueinander, wohl wissend auch, das finde ich auch sehr, dass nicht jeder sozusagen gleicher Meinung und gleicher Stimme sein muss, weil der Musik braucht es auch Gegenstimmen und die auch zuhören und zu respektieren und nicht irgendwie gleich glauben, man muss jetzt den Nächsten über den Tisch ziehen. Ist eine gesellschaftliche, politische Übung. Das ist Demokratie, die man sozusagen in so einem Kunst, und das ist, glaube ich, diese exzessive Erfahrung, die ich jetzt persönlich als künstlerischer Leiter nur mehr machen will, weil ich es auch genieße, auch in dieser Überfülle. Und ich glaube noch mehr an das Glaube, an die Kraft der Kunst, der Musik und der Kultur, und dass wir sozusagen wach bleiben müssen und wirklich schauen müssen, dass wir offen bleiben. Mhm. Weil der Bruckner war nicht eine oberösterreichische Biografie, der sozusagen im oberösterreichischen Mir implodiert ist, sondern der das Fenster zur Welt aufgerissen hat, mit dem wir improvisiert haben, mit seiner Musik schaffen. Ja. Das ist der springende Punkt. Das Aufreißen.
Der sprengende Punkt.
In der Blick in die Welt. Und nicht sagen, wir sind mehr und wir brauchen jene und anderen. Ja. Wir sind uns eh genug und uns geht's gut und es ist schön. Und das, glaube ich, ist der springende Punkt.
Er war als Geist wahnsinnig innovativ und auch in seiner Kunst unfassbar innovativ. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ich mir so ein bisschen mitgenommen habe. Also ich habe eigentlich auch diese Serie dazu genutzt, mich selber ein bisschen mit Bruckner auseinanderzusetzen, weil dieser Fleck war sehr blind und sehr leer bei mir. Und ich habe dann sehr genossen ein Gespräch mit der Lydia Zachbauer, die sie dann mehrere Stunden Zeit genommen hat und mir so eben den Menschen Anton Bruckner näher gebracht hat. Und meine Begegnung war dann eigentlich, hey, das ist ein Mensch wie wir alle. Und deswegen war ich auch so dankbar, das, was du vorher gesagt hast, Norbert, dass es nicht ein Gedenkjahr ist und den dann irgendwie auf einen Sockel heben, der unerreichbar ist, und sondern dass man irgendwie, wir holen ihn in unsere Mitte und wir wagen eben das Experiment, wer wäre Bruckner heute mit uns, wie viel ist da ähnlich, welche Schnittmengen gibt es da, und da habe ich sehr viele Parallelen gefunden, zu mir, aber eben auch zu den Künstlerinnen, die ich dann ausgewählt habe, eben mit am Dorf groß werden, Improvisation, also ich habe halt dann Jazz studiert, war Teil meiner musikalischen Kultivierung, bis hin zu eben meine ersten Erfahrungen am Klavier waren halt, ich habe kaum Noten gelesen zu der Zeit und habe halt dann einfach irgendwie das gespielt, was ich halt irgendwie im Ohr gehabt habe, und dass das Improvisation heißt oder eigentlich der Anfangsprozess von Songwriting ist, das habe ich erst dann 15 oder 20 Jahre später begriffen.
Was ich immer schon gemacht habe,
ist das Kind schon. Ja, genau. Und dass es bei Bruckner genauso war, hat ehrlicherweise dann auch was sehr Erhebendes, dass ich mir denke, ja, der kocht auch noch mit Wasser.
Ja, aber wir kommen von wo.
Ja, genau. Wir kommen von wo. Und das hat mich dann auch, also je mehr ich mich mit seinem Leben auseinandergesetzt habe, umso mehr habe ich mir gedacht, ja, das ist halt vielleicht auch die Essenz dessen, was Menschsein heißt. Immer ein bisschen im Spagat sein, zwischen wie es ist und wie es sein soll oder wie es bitte nicht sein sollte. Und in dem irgendwie sich selbst erfahren und aber gleichzeitig die Erfahrung, Menschsein zu machen, ich glaube, das ist nur mal so ein Ausrufezeichen, die Bruckner mir ermöglicht hat, aber die in Wahrheit eben Musik oder ja, Berührung und Begegnung sowieso eigentlich immer machen sollte.
Also du bist sozusagen draufgekommen, dass sie von der gleichen Magie verzaubern lassen.
Ja.
Wunderschön ist das. Ich habe gesehen, du hast ja nicht nur MusikerInnen in deinem Programm, sondern Poetry Slam, was ich ganz hohe Kunst finde, Musikimprovisation.
Ja.
Also ich finde ja normales Improvisationstheater schon sehr challenging, aber Musikimprovisation sehr unglaublich. Das heißt, alle die, die du ausgewählt hast, sehen sich die selbst, ich weiß nicht, ob du für sie selbst sprechen kannst, aber für die anderen sprechen kannst, aber sehen sich die selbst auch so in ihrem Teil?
Als Erben?
Ja, genau, als Erbinnen.
Also weil du gerade gesprochen hast von Musical-Improvisation, da ist es gegangen um Salon Spontan, und das ist ein Musical-Ensemble, die eben wirklich einen ersten Akt und einen zweiten Akt von einem Musical improvisieren und eben dann auch Inputs einholen vom Publikum. Das heißt, das Publikum entscheidet, wie das Stück heißen wird, wie die handelnden Personen heißen, zum Teil in welchem Verhältnis die zueinander stehen oder wie auch immer, und dann wird das in mehreren Szenen und Akten gespielt. Und in dem Fall war, also ich habe mit jeder einzelnen Künstlerin, die ich ausgewählt habe, ein persönliches Gespräch geführt, und was ich schön gefunden habe, war, im Erstkontakt war so, boah, das sind schon große Schuhe, und war eben genau dieses, Bruckner steht musikgeschichtlich auf so einem Sockel, und darf man das? Also ist das Blasphemie? Und dann aber, wie ich dann erklärt habe, was die Idee dahinter ist, oder eben auch, wo ich den jeweiligen Künstlerinnen den biografischen Verknüpfungspunkt oder die Antithese präsentiert habe, waren alle Feuer und Flamme und haben, du hast so richtig im Gespräch schon gemerkt, wie das Sprudeln losgeht und eigentlich so das Scharren, okay, und wann machen wir das? und das war natürlich auch spannend. Und eben, so wie du sagst, dass es nicht nur musikalische Acts sind, sondern eben auch, dass man Improvisation als Wesen von Bruckner in die anderen Sparten mitnimmt, um eben vielleicht sogar diese Überschrift zu sprengen, dass diese Schubladen an Genregrenzen, dass die Kunst oder die MusikerInnen selber das so nicht wahrnehmen, sondern dass das halt eine Einrasterung ist, die von außen vielleicht gebraucht wird, aber innen überhaupt nicht lebendig ist. Ich glaube, ja, das war auch Energie, die total spürbar war.
Möchtest du da was hinzufügen, Norbert?
Ich glaube, es geht ja in Bewegung bleiben, lebendig bleiben, offen bleiben, ausliefern, ausprobieren, sich nicht ganz sicher sein, aber dem zu folgen, für was man brennt.
Ja.
Ich glaube, das ist, ja, und alles ist möglich, alles kann berühren, alles kann uns ergreifen oder auch abstoßen oder was auch immer.
Ja. Und das ist eben, ich finde, das hat Bruckner ja schon vorgemacht, und das machen auch diese Künstlerinnen von eben zum Beispiel das Globular Cluster Ensemble, das Globular Cluster Orchester von der Ursi Reicher, die hat sich mit dem Tod intensiv auseinandergesetzt und hat ein ganzes Programm für Big Band komponiert, wo es die Trauerphasen, also eben die Trauerphasen der Kübler-Ross in Akten gibt. Und dass das genauso unterhaltsam sein darf und Platz haben muss im alltäglichen Leben, dass wir diese Auseinandersetzung mit dem Tod oder Violetta Parisini, die Auseinandersetzung mit dem Dunklen, sprich mit Depressionen und mit mentaler Gesundheit, und auch da wissen wir, das war ein wichtiges Thema für Bruckner, dass es auch dafür Sichtbar und Hörbarkeit gibt und auch, dass es da wieder Brücken gibt, die 200 Jahre zurückreichen, weil es einfach tiefstes Menschsein berührt. Und das ist, glaube ich, so ein spannender Blickwinkel.
Es ist großartig, dass das alles stattfindet. Und ich muss nur mal sagen, wir müssen dranbleiben. Mhm. Also das hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Jahr zu tun. Das war jetzt eine Kulmination. Wir müssen dranbleiben an uns, an all diesen Themen. Und das war quasi das Beglückende darüber hinaus. Aber es ist wichtig, dass sozusagen das verlangt einen aktiven Part von uns alle dran zu bleiben.
Habt ihr schon Pläne, wie ihr dranbleiben wollt?
Weiterhin Musik machen, weiterhin verrückt genug zu sein, um auch den Mut aus sich selber herauszuholen, sich ins Magische und dementsprechend ins Unplanbare, ins Ungewisse zu stürzen, nicht zu wissen, wie tief man fällt und wie hart man aufprallt oder ob man fliegt. Das braucht immer wieder neuen Mut, also eben zu schöpfen, im musikalischen Sinne, aber auch im persönlichen Sinne, aus sich selbst als Mensch ein unter Anführungszeichen Kunstwerk zu machen, einen Menschen, auf den man stolz ist und der irgendwie ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft und des Miteinanders ist. Und das in meiner Arbeit irgendwie zu dokumentieren, ich glaube, das ist so mein Plan. Also ich gehe im Herbst wieder auf Tour, ich feiere meinen 40. Geburtstag, nicht den 200. wie der Bruckner, aber ich mache trotzdem eine musikalische Party draus.
Vor allem bist du dabei.
Ich kann den Party nur noch aufsetzen.
Das war nicht so schlecht.
Ja, genau. Und dann, also ich habe ja 2024 ein Orchesteralbum aufgenommen und hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren eben auch das ist vielleicht so ein bisschen eine Verbindung zu Bruckner, dass ich mit meiner Musik jetzt trotzdem in einem sinfonischen Rahmen arbeiten kann. Und ich hoffe, dass wir da spätestens 2026 wieder Tour zusammenbringen. Und bis dorthin wird es sicher ein neues Album von mir geben. Und ja, ich glaube auch, dass das Thema Sichtbarkeit von Frauen und Frauen in der Musik oder in der Öffentlichkeit, ich merke, das wird immer dringender und die Stimme wird immer lauter. Und ich hoffe, dass es trotzdem verbindend bleibt, auch wenn es einen gewissen politischen Willen oder gesellschaftspolitischen und sozialen politischen Willen braucht. Und ich da sehr wohl spüre, dass das eine Verantwortung ist, die mich ruft. Und die ich hoffentlich auch weiterhin wahrnehmen kann, sofern ich genug Kraft und genug Zeit habe.
Norbert?
Ich kann mich den einfach nur anschließen. Ich glaube, der springende Punkt ist, lebendig zu bleiben. Und um lebendig zu bleiben, muss man sich immer ein Stückchen auch nicht sicher sein, aber irgendwie immer probieren und neu ausliefern. Und verletzlicher bleiben, offen bleiben. Das ist zu sicher sein. Ich meine, wir brauchen alle Sicherheit, aber zu sicher auf sich sein. Mhm. Und irgendwie auch bei aller Leidenschaft immer wieder auch über sich selber lachen.
Ja.
Und vor Glück lachen, das wir haben, und auch manchmal im Pech lachen darüber. Mhm. Und die Dinge ernst zu nehmen und auch wieder nicht ernst zu nehmen. Wir nehmen auch viele Dinge viel zu ernst, die gar nicht so ernst sind. Und, ja, ich glaube, kann mich nur dir anschließen in dem Sinn. Das ist auch eine sehr individuelle Sache sozusagen. Aber prinzipiell können wir dankbar sein, sozusagen in einem Leidenschaftsfeld überhaupt das gefunden zu haben und da irgendwie auch weiter brennen und weiter sich entwickeln zu können.
Dieses Ausmaß an Lebendigkeit überhaupt zu kennen, in sich selbst und zu kultivieren.
Verwandlung.
Da gebe ich dir recht, ja.
Verwandlung bis zum letzten Atemzug.
Vielen Dank für das Gespräch.